Ungeteiltes Herz, das hat ja was damit zu tun, dass es ausgerichtet ist in eine ganz bestimmte Richtung. Und wenn wir das sagen, dann denken wir an unseren Herrn, dass unser Herz ausgerichtet ist auf unseren lebendigen Gott. Das hat auch was mit Gehorsam zu tun. Ihr seht, dass ich hier Zettel habe. Ich habe heute nur 3 Zettel. Meine Frau hat mir gesagt, bin in der Vorbereitung schon seit langem, wie viel hast du denn? Und dann sage ich immer 6 Zettel. Das ist so ein Standard, groß geschrieben, keine Panik. Und da habe ich gesagt, jetzt bin ich mal gehorsam. Ich habe heute 3 Zettel. Und habe ich gesagt, dann bedrucke ich das halt beidseitig. Dann ist das, ich kann nicht anders. Ach ja, Gemeinde. Heute geht es um 7 Tatsachen, die etwas unterstreichen, und zwar unsere Entscheidung für Jesus. Aber da kommen wir etwas später erst dazu. Ich möchte vielleicht noch kurz mal auf so Gemeindesituationen zu sprechen kommen. In einer Gemeinde passieren Dinge, die sehr schön sind, aber manchmal hakt es irgendwo. Manchmal gibt es eine Baustelle, manchmal dauert die Reparatur auch etwas länger, aber wir sind mittendrin und wir möchten uns ermutigen gegenseitig, dass diese Dinge uns nicht von dem Wesentlichen abhalten sollen. Ich denke manchmal, ich muss dies machen, wichtige Entscheidungen, unwichtige Entscheidungen, und ich versuche irgendetwas so auf den Weg zu bringen. Dann frage ich mich, warum tue ich das? Muss ich das machen, um vor Gott Leistung zu bringen, um gut dazustehen, um in den Himmel zu kommen? Nein, das ist nicht der Grund. Wenn plötzlich in einer Gemeinde Sturm aufkommt, dann passiert Folgendes. Müll und Unrat wird durch die Gegend gefegt, es fliegt hoch, einem tränen vielleicht die Augen, weil es staubig ist. Aber der andere Vorteil, oder sagen wir mal so, Unrat kann auch Familienstress sein. Und ich hörte neulich so von Endzeitszenarien, wo so viele Dinge auftreten im persönlichen, im Gemeindeleben, die irgendwie das Leben schwergängig machen wollen. Es wird etwas hineingelegt vom Teufel mit, man redet über jemanden und sagt vielleicht die halbe, eine halbe Wahrheit ist auch Unwahrheit, ne? Ja. Und das passiert natürlich um uns herum in der Welt und das wird auch mehr werden, aber wir wissen, dass wir auch nicht davor geschützt sind, dass das in unseren Reihen passieren kann. Und dann, wenn so ein Wind weht und dieses Unrat durch die Gegend fliegt und wegfliegt, dann sagte jemand, dann werden Quellen freigelegt. Dann sieht man plötzlich, der Müllhaufen ist weggeweht. Oh, was sind da drunter? Und das, denke ich, ist etwas wichtig, dass wir uns so eine Quelle mal wieder neu anschauen, die freigeweht worden ist. Und das ist die Quelle meiner Errettung. Das ist die Quelle Jesus. Einfach mal auf diesen Kernpunkt wieder zu kommen. Und die wollen wir uns anschauen. Das erste Bild, was wir uns anschauen, da geht es um eine unglaubliche Geschichte, die ist, wie man an der Skizze erkennen kann, ich glaube so 40 Jahre alt, keine Ahnung, hat ein guter Freund von uns damals skizziert und für seine Unterlagen benutzt. Und ich erzähle euch mal die Situation. Ihr seht das Traumschiff, ihr seht den Kreuzfahrer da auf dem Bild. Und auf diesem Schiff wird gefeiert und auf Oberdeck. Das Leben wird genossen und dann aus Unachtsamkeit fallen 4 Leute über Bord ins Wasser. Dieses Schiff ist unterwegs über den Ozean vermutlich in die Karibik. Und das wird dann sofort bemerkt, dass dort ein Unglücksfall geschehen ist und das Schiff dreht bei und alle Rettungsmaßnahmen werden eingeleitet. Rettungsringe an langen Leinen werden den Schiffbrüchigen zugeworfen. Tja, aber das Unglaubliche ist, der erste von denen, der über Bord ging, der ruft nach oben zu den Leuten und sagt: Was soll der komische Rettungsring? Den brauche ich nicht. Und ich verbitte mir, dass ihr euch in meine Angelegenheiten einmischt. Ich fühle mich hier nämlich endlich frei. Hier kann ich wenigstens mal total baden. Völlig kostenlos. Und das lasse ich mir von euch, von dir da oben, nicht vermiesen. Der sieht das Ganze als eine große Badeanstalt und ist ziemlich empört über die Zumutung, dass er Rettung nötig hätte. Der zweite, der reagiert ganz anders. Ja, die Lage ist ernst. Aber ich brauche und ich will keinen Rettungsring. Ich schaffe das schon alleine. Aus eigener Kraft. Immerhin war ich früher in der Schule auf der 50-Meter-Bahn ein ganz schneller Schwimmer. Dachte gerade neulich, ne? Wie heißt der? Florian Wellbrock, hatte ich nochmal nachgeguckt. Ein guter Schwimmer aktuell, Weltmeister geworden auf, keine Ahnung, 1000 Meter, 1500. Ein bekannter Sportler zur Zeit. Und dieser, der sich nicht retten wollte, der schwimmt aus eigener Kraft weiter. Bis zum nächsten Festland, das wisst ihr, sind noch 2600 Kilometer. Der dritte Mann, der erkennt seine Situation ganz genau, sieht sich um und denkt, war da nicht gerade irgendwo die Flosse von einem Haifisch? Er sieht den Rettungsring und will ihn gerade fassen. Da fällt ihm etwas ein. Hey! Ruft er nach oben. Ist diese Leine auch fest genug? Hält sie mich? Ja, die Leine ist sicher. Fass endlich an. Sie hat schon vielen geholfen. Ja, aber bekomme ich nachher nicht Schwierigkeiten? Hör endlich auf mit den Fragen und fass zu. Lass dich retten, bevor es zu spät ist. Aber dieser Mann traute sich nicht. Er hatte so viele Fragen. Natürlich schätzte er seine Situation richtig ein, aber. Einen haben wir noch. Das ist eigentlich ganz kurz zu beschreiben, der vierte Mann. Er schätzte die Situation nüchtern und ehrlich ein. Ich bin verloren. Mir kann nur eines helfen, nämlich, dass einer kommt, um mich zu retten. Denn er sieht direkt vor sich den Rettungsring, fast zu und in dem Moment ist er gerettet. Gott lässt sich finden, oft in einem Augenblick. Ich habe das erlebt vor vielen Jahren. Ich war im Keller in meiner Werkstatt, wo auch immer. Und wie das denn so ist, wenn das Telefon geht, Rita kommt runter und bringt mir das Telefon. Weißt du sicher gar nicht mehr. Jedenfalls, es war ein Mann am Telefon, der eine große Not hatte. Ich kannte ihn nur flüchtig. Und er rief mich an und sagte, ich komme nicht mehr weiter, ich brauche Rettung. Und ich stehe da und sage, was soll ich jetzt machen? Ich telefoniere mit ihm und so. Und dann hatte ich so diesen Impuls zu sagen, möchtest du Jesus als deinen Herrn und Retter annehmen? Ja, sagt er, das brauche ich. Gut, während dieses Telefonats haben wir zusammen gebetet und ja, er hat das bestätigt und hat gesagt, dann haben wir Gott dafür gedankt. aufgelegt und ich habe ihn persönlich nie wieder gesehen. Ich weiß nicht, wo er geblieben ist, was er macht. Aber er hat Rettung angenommen in diesem einen Augenblick. Und das fiel mir gestern so bewusst wieder ein. Und wegen dieser Errettung dienen wir Jesus gern, weil er das für uns tat. Wir gucken mal die nächste Folie, das ist die Bibelstelle aus Titus 3, Vers 3 bis 7 oder bis 8. Denn einst, ich lese nochmal den Vers 3, denn einst waren auch wir Unverständige, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mancherlei Begierden und Lüsten, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst, einander hassend. Jetzt kommt der vierte Vers. Als aber die Güte wird auch übersetzt mit Freundlichkeit, als aber die Freundlichkeit und die Menschenliebe unseres Retter Gottes erschien, rettete er uns. Nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Den hat er durch Jesus Christus, unseren Retter, reichlich über uns ausgegossen, damit wir, gerechtfertigt durch die Gnade, Erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens wurden. Soweit erstmal. Jetzt sagst du, okay, ich habe mich bekehrt, vor einem Jahr, vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, Thema durch. Das ist alles gut, das ist für mich nicht mehr so wichtig. Aber trotzdem ist es gut, sich das vor Augen zu halten, was es mit dem Retter auf sich hat, dass er es für dich und für mich tat. Also ich predige nicht, dass wir eine Bekehrung nach der Bekehrung machen müssten, aber wir holen das einfach mal wieder zurück. Was hat Jesus für mich getan, dass er unsere Erkenntnis stärkt? Ich wollte eigentlich über eine Bekehrung von jemand anders sprechen, aber ich habe gesagt, bei mir war es ähnlich. Also werde ich in der Kurzform das mal sagen. Ich war 8 Jahre alt und ich muss sagen, ich habe mich erst zweimal bekehrt. Wie geht das? Das zweite Mal war ein bisschen unter Zwang. Das erste Mal, es war in einer Zeltevangelisation mit einem Missionar aus der Schweiz. Meine Mutter war auch mit dort und hat sich auch für Jesus entschieden in ihrer Veranstaltung. Und ich ging nachmittags in die Kinderstunde dort. Ein Onkel Günther, das hatte natürlich für mich gleich einen Bezug, den ich übrigens 40 Jahre später, oder fast 50, nicht persönlich, aber ich habe seine Schwester kennengelernt und die konnte ihm in der Schweiz lebend nochmal wieder davon erzählen. Ich denke mal, das ist dann auch ermutigend für jemanden, da ist einer übrig geblieben. Danke Gott. Und wie gesagt, ich habe mich bekehrt dort. Ich wusste einfach, Jesus ist mein Hirte, das Thema war Hirte und das war für mich von der Botschaft her ganz klar, diesen Hirten brauche ich. Und den habe ich dann auch im Gebet aufgenommen. Ich kam nach Hause, ich weiß nicht, ob es, ich denke mal ein paar Stunden später, habe meiner Mutter erzählt, dass ich mich bekehrt habe. Sie war sich wohl nicht so sicher. Und hat dann gesagt, du, das wiederholen wir nochmal, damit ich das auch höre. Dann hat sie mich mit ins Schlafzimmer genommen, wir knien uns hier jetzt hin und dann haben wir das nochmal wiederholt. Ich war nicht böse darüber oder so, aber ich habe es nicht so ganz verstanden. Aber ich denke, wenn Mama das sagt, dann ist das schon gut. Das war dann das zweite Mal. Dann war über viele Jahre ein Leerlauf in meinem Leben und mit 21 habe ich dann wieder einen Neustart mit Jesus gemacht. Es war ein Zurückkommen, es war ein Bekennen der Schuld, die ich auf mich geladen hatte in all den Jahren. Es war ein Neuanfang und somit würde ich sagen, deine erste Bekehrung, wenn sie ernst war, die ist maßgeblich. Ja, das ist alles schon lange her. Aber ja, wir müssen immer wieder auf den Grund des Glaubens zurückkommen, um diesen Anker festzuhalten, den wir in Jesus haben. Das ist in unserer Zeit nicht so einfach, weil es ist so viel Machtgehabe in dieser Welt, im Westen wie im Osten, überall wo wir gucken, es ist etwas am Werk, was zerstörerisch ist. Und wir werden, das mögt ihr vielleicht nicht hören, aber wir werden es in unserem Zeitlauf, in dem wir jetzt sind, und wir können so gläubig sein wie sonst was, nicht aufhalten. Es geht seinen Weg, das steht in der Bibel. Und ich hatte neulich im Buch Daniel, oder hatte es mal durchgelesen, wenn man überlegt, diese Herrschaftswechsel, die dort beschrieben werden, ob das die Perser, die Meder, die Chaldeer oder wie sie alle hießen, es ging immer mit Gewalt. Immer heißt es das Schwert. Einige haben mir auch erzählt, ja, aber die Schwerter werden zu Pflugscharen umgewandelt und es wird Frieden geben. Und wenn Jesus wiederkommt auf diese Erde, ja, dann wird das geschehen. Dann wird die Zeit sein des Friedens. Wir erwarten natürlich nicht das Schwert, wir erwarten unseren Herrn Jesus, da komme ich noch drauf. Wir sind in einer ganz tollen Situation. Wir beten natürlich für das, was wir um uns sehen. Ob es Krieg ist, ob es Kämpfe sind, schwierige Situationen, Krankheiten, all das, was noch vorhanden ist. Wir beten für die Oberen, für die Regierung und das ist gut. Und dazu haben wir die Aufforderung. Aber den Lauf der Welt, so wie es Gott sich das vorstellt, weil nämlich Gott und Sünde nicht zusammenpassen, wir werden den Lauf nicht aufhalten, aber mit Gottes Hilfe durchhalten. Das fand ich gut. Das hat mich angesprochen. Das ist wahr. Und deshalb ist es so wichtig, über Errettung zu sprechen. Rettung durch den Gott der Freundlichkeit und der so große Menschenliebe hat, weil er alles hingab. Das Meer, was vorhin auf dem Bild war, ist sehr groß. Aber die Rettung gilt für jeden, der in diesem Meer schwimmt, noch schwimmt. Gott möchte ihn erretten. Da gilt es auch für uns, die wir gerettet sind, uns das vor Augen zu führen und hinzuschauen auf Jesus. Die dritte Folie Markus, der sucht nachher nach einem Thema. Ich habe so viele Sachen da. Ich sag's dir dann noch. 7 Tatsachen für meine Errettung, könnte man sagen. Die Zahl 7, göttliche Vollkommenheit. Ein erfülltes Ganzes. Und das ist die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes. Mal schauen. Genau. Diese Gottesliebe ist auf sündige Menschen ausgerichtet. Auch die, die sich nie etwas aus ihm gemacht haben, denen es total egal war. Also Feinde. Und dennoch hat Gott, der Adam geschaffen hat und ihn so sehr geliebt hat, seine Liebe geschenkt und schon seine Liebe gezeigt zu Beginn der Welt. Aber durch das Kommen Jesu ist es sichtbar geworden. Freundlichkeit, habe ich gelesen, finden wir 10-mal im Neuen Testament und Menschenliebe nur in dem Text aus Titus und in der Apostelgeschichte 28. Nur so als Info. Zweitens, als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Rettergottes erschien, rettete er uns nicht aus Werken. Die, wie gut und wie wir sie auch gemacht hätten und liebevoll und mit edelsten und besten Vorgaben und Wünschen. Es ist nicht möglich. So kannst du nicht vor Gott bestehen, nicht aus Werken. Weil Gott ist Licht und keine Finsternis ist in ihm. Es bedarf einer neuen Geburt. Dann kannst du ein Humanist oder ein Anarchist, du kannst sonst was sein. Du musst aus diesem Alten heraus hinein in das neue Leben geboren werden. Und das passiert, wenn du an den Namen Jesus glaubst. Werke sind gut und wichtig zu tun. Aber nicht, damit wir gerettet werden, sondern Werke tun wir, weil wir gerettet wurden, aus der Motivation heraus. Freundlichkeit unter drittens und Menschenliebe erschien nach seiner Barmherzigkeit. Er errettete uns. Er wollte nicht den Tod des Sünders, sondern dass er sich bekehrt und lebt. Ich las in meiner Vorbereitung in einem Kommentar nochmal etwas über Barmherzigkeit im Neuen Testament. Es kommt 27 Mal vor, stand da. Also 3 mal 3 mal 3 oder 3 hoch 3 geht auch. Die Zahl Gottes ist die 3. Göttliche Vollkommenheit. Und wenn ich das in Verbindung, in die Nähe mit Barmherzigkeit bringe, dann habe ich eine kleine Vorstellung davon, wie barmherzig Gott ist. Unter dem vierten Punkt schauen wir, wie Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes in unserem Leben wirkt. Es heißt, rettete uns durch die Waschung der Wiedergeburt. Jetzt könnte man natürlich denken, ja, Wiedergeburt, das ist einmal. Aber wenn da in der Bibel steht, Waschung der Wiedergeburt, Waschung ist immer ein Prozess. Du fängst irgendwo vielleicht hinter den Ohren an oder mit dem Kopf und so geht es dann weiter. Das kann natürlich schneller oder langsamer gehen. Aber diese fortlaufende Waschung, die wird in Epheser 5, steht das da, und Offenbarung, habe ich natürlich nicht gemacht, beschrieben. Wisst ihr, was das Waschmittel ist? Das ist das Wort Gottes und das Blut Christi. Unter 5 ist die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes erschienen in Erneuerung des Heiligen Geistes. Und das ist auch so etwas, Entschuldigung, was jeden Tag passieren muss. Wir sind ja unterwegs. Und ja, wir merken ja, wie unser Leben sich manchmal nicht schlagartig verändert, sondern wie das auch so peu à peu geht. Muss sein. Könnt ihr auch mal schlucken, ich meine, ich würde euch gerne was anbieten. Ruth hat kürzlich uns, wir guckten eine DVD an, gesagt, guck dir mal das Pult an da vorne. Und neben dem Pult stand so ein Tisch, so mit Glas und so. Also es wäre doch nochmal zu überlegen, ne, dass man einfach eben so machen könnte. Wir arbeiten dran, wie an so viel. Erneuerung des Heiligen Geistes, und das ist das Werk des Heiligen Geistes, wenn wir den neuen Menschen angezogen haben. Sechster Punkt ist, indem er, unser liebevoller Gott, durch Christus, unseren Retter, den Heiligen Geist reichlich über uns ausgegossen hat. Glaub das, das ist wahr, Gottes Wort. Er hat reichlich den Heiligen Geist für dich und für dich und für dich. Ohne Ende. Das fließende Wasser. Es gibt viele Bilder dafür. Reichlich über uns und über dich. Paulus in seinen Briefen erwähnt das auch immer wieder. Nummer 7, Freundlichkeit und Menschenliebe erschien, damit wir durch die Gnade desselben gerechtfertigt erben würden, mit der Hoffnung auf ewiges Leben. Gerechtigkeit, erben werden, die werden ja von irgendjemandem eingesetzt, dass die Eltern sind oder wenn es um irgendwelche Nachlässe geht, werden sie bestimmt als Erben. Und das hat unser Gott gemacht durch unseren Herrn Jesus Christus. Weil die Strafe und die Rechtfertigung hat er vollbracht. Also kann ich das für mich annehmen. Und auch ich darf, wenn ich angeklagt werde, durch den Teufel, durch Situationen irgendwie in eine miese Stimmung kommt und die will mich total durcheinander bringen, kann ich zeigen, Vater, Jesus ist für mich gestorben, er hat es erlitten. Und andererseits, wenn der Verkläger uns anklagt, der Teufel, so wird er beschrieben in der Bibel, der Widersacher Gottes, was macht Gott? Er schaut auf Jesus in dem Moment und sieht, was sein Sohn vollbracht hat. Nämlich alles. Ja, aber. Nein, alles. Und wir dürfen diese Hoffnung haben, Erben zu sein zum ewigen Leben. Das hat doch eigentlich schon begonnen, oder? Ich hörte gestern ein Lied, jetzt muss ich erst mal gucken, wo ich mir das aufgeschrieben hatte. This is the first day of your life. Oder der erste Tag von deinem Leben, wenn du Jesus kennengelernt hast und hast ihn in dein Herz aufgenommen. Diese Perspektive, dass der Tod, ja, ich tendiere jetzt, ich bin 68, wenn man jetzt rein rechnerisch sagt, ne, irgendwann, das werden wir über uns ergehen lassen müssen, es sei denn, Jesus kommt eher, wäre mir auch recht, aber die Perspektive, dass dieser Tod überwunden ist durch Jesus, dann kann ich abends relativ ruhig einschlafen. Nicht immer. Vielleicht nicht vor so einem Sonntag. Okay, wir sind Menschen, ne? Und jetzt sind wir dazu da, das hat Reinhard Bonnke mal gesagt, dem Teufel so viele Seelen abgewinnen wie möglich. Jesus hat seinen Jüngern den Auftrag gegeben. Geht hin, alle Welt, und predigt das Evangelium. Ja, wir müssen erstmal eine Gemeinde gründen, müssen wir einen Vorstand haben und müssen 7 Leute mindestens sein. Also so einfach ist das nicht. Doch, wenn ich am Anfang gesagt habe, dass diese Quelle durch den Sturm mal frei geblasen werden muss, dann kann es sein, dass wir auch auf diesen Ursprung wieder zurückschauen und es uns viel zu bedeuten hat, unser Herr Jesus. Unrat fliegt weg. Und als ich Rita das irgendwann erzählte mit dem Sturm, da sagte sie, da kann ich aber auch fliegen lernen, wenn Sturm kommt. Das ist wahr. Bei dem Adler ist es so, wenn Wind kommt, wenn eine Böe kommt, der braucht nur die Flügel auseinander machen und hoch. Ist auch, hat biblischen Hintergrund, diese Aussage. Aber wenn so ein Sturm ist, das kann auch ein Indikator, eine Möglichkeit für eine geistliche Gemeinde sein, wenn es ums Gebet geht. Das liegt der Gemeindeleitung, dem Leitungsteam sehr auf dem Herzen, dass wir viel zusammen beten, möglichst gemeinsam. Lässt sich nicht immer machen, weiß jeder. Aber es gibt da die Treffen der Kleingruppen und es ist so wichtig, dass wir beten. aber auch, dass wir persönlich beten für unseren Nachbarn. So wie Jesus sagt, dass wir ein Wohlgeruch sein sollen in unserem Umfeld, in der Gemeinde sowieso. Ja. Ich denke mal, manchmal ist es, ja, was ist schwierig, was ist einfacher? Ich denke, hat beides so seine Seiten, ob es in unserem Umfeld hier oder ob das in der Nachbarschaft, ob es in unserem Alltag, im Beruf. Ja, Gebet ist wichtig für diese Menschen, damit es einen Jubel im Himmel gibt. Wir haben noch eine Folie, die uns das nochmal so deutlich macht. Wenn jemand sich bekehrt, wenn jemand Christus annimmt, dann dreht er der Finsternis den Rücken zu und kommt in das Licht. Wenn er sich bekehrt, kehrt er den Götzen den Rücken zu und kommt zu Gott. Wenn er sich bekehrt, bekehrt heißt umkehren, ne? Wisst ihr? Wenn er sich bekehrt, wird abgewaschen, geheiligt, gerechtfertigt vor unserem Gott. Und wer sich bekehrt, ist ein Himmelslicht in der Welt. Wer sich bekehrt, wird ein Kind des Lichts, das die Zukunft mit dem teilen wird, der das Licht ist. Das ist also eine großartige Auswirkung. Und ich denke, was unser Gebet sein sollte, ist, dass diese Menschenliebe Gottes, von der wir gehört haben, die von Anfang an war, dass diese Liebe in unser Leben hineingegossen wird und wir sie auch annehmen. Ne? Sie ist ausgegossen. Und da muss ich bekennen, meine Liebe zu den Menschen, zu den Nachbarn, das ist nicht automatisch. Ne? Man muss das einfach so machen, zugewandt sein, zuhören, reden. Spontan hatten wir gestern eine Nachbarin bei uns, wo wir sonst wenig Kontakt zu haben. Aber auch da einfach Zugang zu finden zu ihrem Herzen und reden können, austauschen können. Diese Bereitschaft, die müssen wir uns von unserem Herrn erbitten und hängt mit Entscheidungen zusammen und sagen, ja, ich möchte das. Ich möchte, dass die Menschen dich kennenlernen. Ich komme zum Schluss. Ich hole noch einen Zettel raus, dass ihr nicht Panik macht. Aber diese Liebe Gottes, die er uns geschenkt hat und mit der wir unterwegs sein dürfen, das hat zwei Seiten. Es fordert die Bereitschaft, auch wie ein Verlierer auftreten zu können. Es kann auch Verletzlichkeit bedeuten. Wir müssen auch bereit sein, beschämt zu werden. Oder sogar Verfolgung auf uns zu nehmen. Wenn wir diese Liebe, die wir geschenkt haben, zu den Menschen rüberbringen und sie mit der Liebe Gottes lieben. Gut, ob er sich durch unsere Liebeserweise irgendwann bekehrt, möglichst natürlich sofort, aber das wissen wir manchmal nicht. Andere lieben bedeutet auch, sie höher zu achten als uns selbst. Nicht selbstsüchtig zu sein. Liebe riskiert den Verlust von Bequemlichkeit und Sicherheit. Ja, geht hin in alle Welt, ne? Wir haben es bis zu uns nach Hause 15 Kilometer, um hierher zu kommen, ist überschaubar. Aber ihr wisst, was damit gemeint ist. Rita, ich habe meine drei Zettel durch. lass uns zum Abschluss noch einfach beten und wer mag, kann dazu aufstehen. Vater im Himmel, das ist dein Wort. Herr, und dein Wort hat Auswirkungen, wie unbeholfen, wie einfach es weitergegeben wird, aber es hat Auswirkungen. Und ich möchte dir danken für Stürme in unserem Leben, dass sie ein Gutes bewirken, auch wenn wir es nicht so schön finden. Aber wir schauen dadurch auf dich, dass du unser Retter bist und dass diese Rettung nicht nur für mich alleine gilt. Es gilt für meine Geschwister hier und es gilt für die Menschen, die in diesem Meer schwimmen. Herr, erwecke etwas in uns. Erwecke etwas in uns, was diese Not sieht. Erfülle unsere Herzen mit Liebe. Und dass wir das auch wollen, Herr, weil es ein Auftrag von dir ist. Herr, und was dann passiert, das ist Gemeinde. Dann wächst Gemeinde mit all dem, was nötig ist. Vater, hab Dank. Vater, hab Dank für deine Güte, Freundlichkeit, Menschenliebe. Amen.